Shalom, ich freue mich sehr, dich jetzt in der neuen alten Location wiederzusehen. Seit dem letzten Mal, wo wir hier vor Ort gefilmt haben, also wir filmen immer ein paar Folgen auf einmal, ist einiges passiert. Unter anderem ist Papst Franziskus gestorben. Er ist am Ostermontag, am 21. April 2025 gestorben. Und somit befindet sich die katholische Kirche aktuell in der Zeit des Sedes Vacante, also dem leeren Stuhl. Die ganze Weltkirche trauert um ihr Oberhaupt. Und dadurch, dass es irgendwie in den Medien ganz viele crazy Theorien über Papst Franziskus, über die Papstwahl und das Konklave und das Papstsein gibt, dachte ich, dass ich vielleicht meinen Senf in dieses ganze Mediengetrubel reingebe. Papst Franziskus wurde am 26. April 2025 beerdigt. Die Beerdigungsfeier fand also vor dem Petersdom im Vatikan statt. Und im Endeffekt wurde seine Leiche in der Kirche Santa Maria Maggiore im Herzen von Rom aufgebahrt. Und Papst Franziskus ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Figur für die Kirche. Er ist im 21. Jahrhundert, den 2010er Jahren Papst gewesen. Das war eine sehr prägende Zeit für die Welt allgemein. Also so, wenn wir überlegen, als er Papst geworden ist, so fast niemand hatte Internet. Es gab sehr, also Internet war damals noch nicht so etwas so Allgemeines. Heutzutage hat jeder überall Internet und damals war es eher so, dass du so, keine Ahnung, du musstest es zu Hause, muss man so WLAN haben oder so. Es gab nicht wirklich Touch-Handys, also so 2012, 2013 ist, glaube ich, erst so das iPhone 5 oder so rausgekommen. Ganz andere Zeiten als heutzutage. Und trotzdem hat er sich während seines Pontifikats, also Pontifikat bedeutet seine Papstzeit, mit Themen beschäftigt, die höchst aktuell waren. Also wahrscheinlich hast du schon in den Medien gehört, dass seine erste Papstreise oder Pilgerreise nach Lampedusa war, einem Ort, wo viele Flüchtlinge durchreisen auf dem Weg nach Europa. Und trotzdem gibt es auch sehr viele negative Stimmen über Papst Franziskus, auch aus der katholischen Kirche selbst. Darauf will ich jetzt nicht so sehr Bezug nehmen, weil ich glaube, es gibt immer theologisch verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen. Und das ist ja auch gut und das ist auch irgendwie der Schatz der katholischen Kirche, dass es nicht ein Narrativ gibt, sondern ein großes Spektrum an Personen, die sich trotzdem mit derselben Kirche identifizieren. So, und jetzt so ein bisschen, über das Papstsein selber. Also wir wissen, die letzten Päpste vor Benedikt waren, vor Franziskus war Papst Benedikt, der dann abgedankt hat, und davor war Papst Johannes Paul II., der über 20 Jahre Papst war, was eine sehr lange Zeit ist. Und das Papstsein an sich wird in der katholischen Kirche oft dargestellt als Stellvertreter Christi auf Erden. Ich packe es in Anführungszeichen, weil es gar nicht darum geht, dass wir sozusagen einen eigenen Jesus auf der Erde haben, so wie es oft missverständlich dargestellt wird, sondern es geht vielmehr darum, dass der Papst ein symbolisches Zeichen der Einheit der Kirche ist. Weil wenn wir zurückgehen in die alte Kirchengeschichte, in die Anfänge des Christentums, viele von euch kennen wahrscheinlich auch, was jetzt so im Kontext der Papstwahlen oft zitiert wird, wo Jesus zu Petrus sagt, also zu Petrus, der vorher Simon war, er sagt: Du bist der Fels, auf dir werde ich meine Kirche bauen. Und sozusagen die Katholiken glauben daran, dass sie irgendwie in so einer apostolischen Sukzession leben, nach dem Motto, so, dass es immer einen Mann gibt, der diese Aufgabe und Rolle auf sich nimmt. Und das Wichtige in dieser Rolle ist es nicht, dass sozusagen diese Person zu einer Autoritätsfigur wird, dass die katholische Kirche irgendwie einen Diktator hat oder irgendwie so totalitarisch ist, sondern die Rolle des Papstes, also des Nachfolgers von Petrus. Also katholische Tradition erklärt es so, dass sozusagen Petrus von Jesus die Verantwortung übergeben hat für die Gemeinde, für die Gemeinde von den Jüngern, die sozusagen mit Jesus gelebt und missioniert hat. Und dann sehen wir auch im Zuge der Geschichte, dass es oft viele Versuche gab, sozusagen irgendwie politischen Einfluss darauf zu nehmen, wer Papst wird, weil irgendwie der Vatikan ja auch ein Staat ist. Heutzutage ist es nur so ein Mikrostaat auf der Mappe und man sagt, das ist der kleinste Staat der Welt, blibablub. Aber früher hatte der Vatikanstaat an sich mit Papst als Oberhaupt wirklich politische Macht. heutzutage ist der Papst eher so eine Figur, die man sieht als so eine Meditationsfigur, keine Ahnung. Also es gibt Fotos, wo er sich mit Trump trifft, Zelensky, mit anderen Staatsoberhäuptern, wo man auch oftmals sagen würde, so, hey, die passen doch gar nicht überein mit den Sachen, für die Papst Franziskus zum Beispiel einstand. Aber trotzdem sieht er sozusagen seine Aufgabe in allen diesen Bereichen, wo er dann eingeladen wird und so, den Namen Jesus, also so zu spreaden. Weil so, wenn du dich mit einem Papst triffst, ist es halt klar, dass das eine Person ist, die sozusagen dieses Christentum der Katholiken vertritt. Und jetzt gibt es natürlich auch zig Millionen verschiedene Theorien, wer der neue Papst gibt, also nicht zig Millionen. Ich glaube, es gibt so 135 Kardinäle. Also es gibt so ein bisschen so eine Hierarchie in der katholischen Kirche. Man hat Priester, Bischöfe und Kardinäle und dann den Papst. Man kann es sich wirklich wie eine Pyramide vorstellen, weil es gibt einen Papst und ganz viele Priester. Und im Endeffekt, also es gibt halt eine Diakonweihe, eine Priesterweihe. Bei der Priesterweihe verpflichtet man sich auch dazu, Zölibatär zu leben. Und dann gibt es noch eine Bischofsweihe. Und bei der Bischofsweihe geht es darum, dass die alte Kirche das Phänomen kannte, sozusagen der Bischof sich für seinen Bereich der Kirche zuständig war. Zum Beispiel Bischof von Rom, Bischof von Alexandrien, anderen Orten in dem Mittelmeerraum. Aber dadurch, dass das Christentum so stark gewachsen ist, hat sich das mit der Zeit sehr gewandelt. Und deswegen kennen wir heutzutage, dass man halt Priester hat in einzelnen Pfarreien, also so in lokalen Orten. Dann hat man einen Bischof, er ist für eine Diözese oder ein Bistum zuständig. Das ist eine größere geografische Fläche. Und dann haben wir noch Erzbischöfe, das sind dann Bischöfe von größeren Gebieten, von Bistümern oder Diözesen, die ein bisschen, was soll ich sagen, größer sind. Also einfach so wichtige Punkte für die Kirche sind, auch wichtige Punkte während der Geschichte waren. So zum Beispiel, es gibt Erzdiözese Köln, Erzdiözese Paderborn und so weiter, die sehr wichtige Meilensteine auch in der deutschen Kirchengeschichte irgendwie gelegt haben. Und dann gibt es noch Kardinäle, und ein Kardinal hat keine extra Weihen per se, also es gibt keine extra Weihe für den Kardinal, aber dieser Kardinal ist trotzdem sozusagen für bestimmte Bereiche zuständig. Und es geht auch darum, dass es ein Kardinalskollegium gibt, also einfach so ein Vorstandrat der katholischen Kirche. Und ein Kardinal ist meistens vorher Bischof. So. Und das Kardinalskollegium, die wählen dann später den Papst. Und vielleicht hast du auch irgendwo in den Medien gesehen, dass der Papst nur von Personen gewählt werden darf, die unter 80 sind. Das ist eine Regel, die im 20. Jahrhundert eingeführt wurde, dass die Kardinäle sozusagen nicht zu alt sind und sozusagen, es gibt mehr als diese 135 Kardinäle, aber manche von denen sind einfach schon über 80 und deswegen sind sie nicht wahlberechtigt beim Konklave. So, Konklave, ganz großes, wichtiges Thema. Es gibt den Film Konklave, es gibt ganz viele verschiedene Filme, wo Konklave dargestellt wird. Zum Beispiel den Film Zwei Päpste, der sozusagen über die Geschichte von Papst Franziskus und Benedikt erzählt. Aber da muss man natürlich sagen, mit Vorsicht genießen. Es sind oft halt so Spielfilme und irgendwie populär wissenschaftliche Sachen. Also so ein paar Sachen sind da wahr und ein paar Sachen sind einfach für den Plot einfach dazu gepackt. Und beim Konklave geht es wirklich darum, dass sich diese Kardinäle in einer geistlichen, auf einer geistlichen Ebene besinnen und dann schauen, so, welcher aus unserem Kreise hier hätte das Zeug, unser Papst zu sein? Welcher von uns hier hat irgendwie Erfahrung mit den Dingen oder ein Herz für die Dinge, die uns gerade beschäftigen? Zum Beispiel, aktuell ist ja, Papst Franziskus ist gestorben am Montag. Am Samstag gab es dann die Beerdigungsfeier. Und für diese Beerdigungsfeier sind alle Kardinäle der Welt nach Rom, also in den Vatikanstadt gereist. Und jetzt sind sie alle schon in Rom und die meisten von denen bleiben jetzt wahrscheinlich auch in Rom, bis das Konklave anfängt. Die üblichen Daten sagen, dass das Konklave innerhalb von 15 bis 20 Tagen jetzt anfangen wird. ein fester Termin ist, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht festgelegt, aber es kann sich noch ändern, bis diese Folge hier ausgestrahlt wird und hochgeladen wird. Aber was passiert denn während des Konklaves? Also ist es ein Machtkampf, eine politische Debatte? Ist es so ein Kampf, wie es zum Beispiel in manchen Fernsehsendern gezeigt wird, so, dass es so Statistikbalken gibt, so dieser und dieser Kardinal hat so und so eine hohe Chance, Papst zu werden, oder der hat so und so eine hohe Chance, Papst zu werden. Und dann gibt es so Spaltungen, das sind die Liberalen, das sind die konservativen Kardinäle und so weiter, und die haben in der Vergangenheit dafür und dafür eingestanden und die haben in der Vergangenheit da und dafür eingestanden. Ist alles sehr legitim, solche Sachen als so Grundauswahlbasis zu nehmen. Aber es ist sehr wichtig zu sagen, dass sozusagen die Papstwahl hat eine geistliche Ebene. Es ist nicht einfach ein Machtkampf, darum Papst zu werden. Also wir wissen auch aus irgendwie Zeugnissen der vorherigen Päpste, so Papst Franziskus oder Johannes Paul II., als die zum Papst gewählt geworden sind, haben die wirklich gesagt, so ey, habe ich nie im Leben erwartet, so wer bin ich, um Papst zu sein. Und da geht es gar nicht darum, dass es so falsche Demut gibt, sondern wirklich darum, dass die gewählt wurden, weil andere Kardinäle in ihnen das Potenzial gesehen haben, dass sie einen Einfluss auf die Kirche aktuell haben können. Und was sehr interessant ist, bis zum 15. oder 16. Lebensjahr dachte ich, dass die Kardinäle während des Konklave nicht miteinander sprechen dürfen. Also dass es eigentlich so ein geheimer Machtkampf ist, so nach dem Motto, so man flüstert sich so Namen zu, bla 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 bla. Aber einfach so Forschung und so, also die Forschung und halt Kardinäle, die an Konklave teilgenommen haben, sagen, dass sie normal sich austauschen dürfen, die dürfen miteinander sprechen. Man darf auch Vorschläge machen. Und im Endeffekt sehen wir ja, wenn dann wahrscheinlich die Fernsehreporter und so weiter den Rauch aus dem Dach beobachten werden, dass es sehr viele Wahlen gibt. Also so, es geht ja darum, dass man eine Zweidrittelmehrheit bekommt bei den Wahlen, was auch irgendwie so ein Zeichen von Einheit ist. Und es sind ja in dem Sinne dann auch demokratische Wahlen, im Sinne, also alle Stimmen zählen gleich viel. Und zum Beispiel werden auch die Kardinäle dazu aufgefordert oder ermutigt, ihre Namen in so, also ihre Stimmen, die Namen, für die sie stimmen, auf so komische Art und Weise zu schreiben, dass wenn der Name dann gelesen wird, dass man es halt nicht erkennt. Deswegen eine Sache, die ich, glaube ich, besonders unterstreichen möchte, weil die Medien gerade alle richtig crazy abgehen, obwohl sie halt so im Alltag nicht viel über die katholische Kirche publizieren. Eine Sache, die ich so sehr herausstellen möchte, ist, dass die Katholiken wirklich glauben, dass der Heilige Geist da ingeriert. Also der Heilige Geist ist auf die Christen herabgekommen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, um sozusagen die Christen auf der Erde zu leiten. Und somit ist Gott mit uns, in uns verbunden. Und man kann jetzt nicht sagen, dass es alles 100% vom Heiligen Geist ausgetüftelt ist und so weiter, weil die Kardinäle sich ja natürlich auch beraten. Sie schauen, was sind Themen, die aktuell anstehen, was sind Themen, die die letzten Jahre die Kirche beschäftigt haben und was sind Themen, die die Kirche in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Natürlich gibt es sehr viele Kardinäle aus Europa. Es gibt auch sehr viele Theorien darüber, dass der nächste Papst nicht aus Europa sein wird oder der nächste Papst wird da und daher sein, bla 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 bla. Aber im Endeffekt sind das alles nur Spekulationen. Und ich glaube wirklich zutiefst daran, dass wer auch immer der nächste Papst sein wird, die Person einfach in diesen Moment hineinbestellt ist. Ich vertraue auch darauf sozusagen, weil diese Kardinäle ja auch irgendwie Bischöfe sind meistens, dass sie wirklich so als Hirten von ihren Gemeinden oder Diözesen wirklich Rücksicht darauf nehmen, so was braucht die Kirche heutzutage, und dass sie sich da auch so nach der Gottesstimme ersehen werden. Deswegen seien wir gespannt, wer der nächste Papst wird. Ich glaube, es ist auf jeden Fall etwas sehr Interessantes, weil jeder Papst bringt irgendwie so ein neues Programm mit sich für die katholische Kirche. Klar, sie führen auch sehr viele Traditionen und irgendwie Themen fort, aber gleichzeitig ist es ja immer wieder eine neue Person mit einer neuen Lebensgeschichte, mit einem neuen Background, mit neuen Erfahrungen, mit anderem Kontext, mit anderen seelsorglichen Kontext. Und ich würde einfach sagen, das ist, was so dieses Konklave einfach braucht, ist das Gebet auch von den Gläubigen. Also nicht nur das Gebet von den Kardinälen, die dort in dem Konklave eingesperrt sein werden oder wenn die halt abgeschottet sind, sondern auch, dass man einfach dafür betet, dass die Kirche halt den neuen, das neue Symbol der Einheit bekommt, dass es irgendwie repräsentieren soll. Weil natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass Papst Franziskus oder irgendein Papst vor ihm so alleiniger Herrscher war. Die lassen sich beraten. Sie haben halt das Kardinalskollegium, das ihnen in vielen Sachen auch ihre Meinung äußern darf. Deswegen glaube ich, dass es eher so einerseits diese Trauer gibt um Papst Franziskus, der jetzt über 10 Jahre lang auch diese Kirche behütet hat auf Erden. Und gleichzeitig auch irgendwie schon so eine Vorfreude darauf, so was auch vielleicht Neues entspringen kann aus einem neuen Pontifikat. Deswegen lade ich dich und mich selber auch dazu ein, einfach für den neuen Papst zu beten, weil es halt auch sehr großen Einfluss hat auf die ganze christliche Welt, nicht nur auf die katholische Welt. Und deswegen sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.